Beichte, du kannst nur gewinnen. Herzlich willkommen und grüß Gott in unserer Spiritualitätssendung. Heute sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol eingeschaltet haben. Herzlich willkommen auch alle auf der UKW-Frequenz 92.4, die nun wieder bei uns sind. Schön, dass Sie alle hier eingeschaltet haben. Gewinnertypen sind ja in unseren Tagen gefragt, vom guten alten Lotto bis hin zum Dschungelcamp, wer gewinnt, hat's geschafft. Zwei Dinge braucht man da, entweder das sprichwörtliche Glück oder den Naturadel des Talents. Oder beides. Wer beides herausfordert, dem werden gute Chancen auf den Gewinn verheißen. Aber wie gerade Lotto oder Dschungelcamp zeigen, es klafft eine ganz schöne Schere zwischen Verheißung und realen Chancen. Kein Wunder, dass man also die Augenbrauen hochziehen mag und sagt, naja, ich bleib da misstrauisch, wenn mir einer den sicheren Gewinn verspricht, da lasse ich mich lieber nicht drauf ein. Gut so, Vertrauen ist gut, Kontrolle besser. Katholische Christen nun loben einen ganz besonderen Gewinn aus, einen ganz besonderen Preis aus, bei dem dieser Gewinn nun wirklich garantiert ist. Die heilige Beichte. Bereits in drei Teilen unserer Reihe Beichte, du kannst nur gewinnen, haben wir sehen dürfen, dass ganz anders als bei anderen Gewinnversprechen hier Gewinnverheißung und Gewinngarantie tatsächlich 100% übereinstimmen. Brief und Siegel drauf. Grund genug, uns heute wieder diesem echt risikolosen Supergewinn zuzuwenden. Beichte, du kannst nur gewinnen. Heute mit dem vierten Teil in dieser Reihe. Und auch an diesem heutigen Tag ist uns dazu Pfarrer Werner Ludescher aus Dornbirn in Österreich zugeschaltet. Grüß Gott, Pfarrer Ludescher.
Ja, grüß Gott, Herr Gregor Dornis. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen wieder diese Stunde der Spiritualitätssendung verbringen darf.
Herr Pfarrer, es liegen jetzt ja nun ereignisreiche, arbeitsreiche Wochen hinter Ihnen, in denen insbesondere in der Adventszeit wieder Ihr priesterlicher Dienst des Beichthörens und der Spendung des Bußsakramentes gefragt war. Nun, welche Erfahrungen haben Sie zu Beginn des Kirchenjahres mit der Beichtpraxis machen dürfen?
Ja, in der Tat, es waren wirklich sehr intensive Tage vor Weihnachten. Denn es kommen doch immer wieder Menschen, die beichten wollen, entweder im Beichtstuhl oder auch im Beichtgespräch. Und man darf hier als Priester wirklich erleben, auf der einen Seite, man wird gebraucht als Priester, auf der anderen Seite darf man einfach Zeuge sein, wie Großes geschieht in den Herzen der Menschen, die zum Beichten kommen. Und für mich ist es eine sehr intensive Zeit gewesen, aber auch eine sehr, sehr erfüllende Zeit. Manchmal werde ich auch eingeladen von Nachbarpfarren, um dort die Beichte zu hören. Und ich war auch heuer wieder in einer Pfarre eingeladen, in der das Beichtsakrament eigentlich noch einen ganz, ganz guten Platz hat in der Seelsorge der Pfarrgemeinde. Auch deshalb, weil die Priester, die in dieser Pfarrgemeinde tätig waren oder sind, diesem Sakrament einen besonderen Vorzug gegeben haben, auch in der Weise, dass sie die Bußfeier nicht unbedingt forciert haben und die Menschen wirklich noch es schätzen, wenn sie im Gespräch ihre Sünden losbringen können und auch den ganz persönlichen Zuspruch des Priesters erhalten, die persönliche Ermutigung und natürlich dann die Vergebung durch die Lossprechung. In meiner eigenen Pfarrei habe ich natürlich auch Beichtzeiten angeboten und ich durfte heuer ein sehr, sehr schönes Erlebnis haben. Am Tag vor Weihnachten habe ich am Abend Beichte gehört in der Pfarrkirche und da kam eine Person, die hat eine ganz, ganz gründliche Beichte abgelegt. Das war keine normale Weihnachtsbeichte, sondern das war wirklich eine Lebensbeichte. Und von der Kindheit über die Jugend bis auf heute her hat diese Person wirklich alles ganz offen und ganz ehrlich vor Gott hingelegt und war so erleichtert, als ich dann die Lossprechung über ihr Bekenntnis sprechen durfte und ihr wirklich die Vergebung Gottes zusagen durfte. Nämlich, was das Besondere an dieser Beichte war, ist der Umstand, dass diese Person 5 Tage nach dieser Beichte ganz plötzlich gestorben ist. Und ich habe mich so gefreut, dass Gott diesem Menschen diese Gnade gegeben hat, noch eine so gründliche Gewissenserforschung zu machen über das Leben und das alles in das Licht der Barmherzigkeit Gottes zu stellen, kurz vor dem Sterben. Obwohl diese Person war gesund, sie war nicht krank. Es konnte niemand erahnen, dass sie so schnell sterben würde, aber sie hat eben diese Gnade von Gott bekommen, eine ganz gründliche Lebensbeichte abzulegen, und sie war wirklich die große Gewinnerin nach dem Empfang des Bußsakramentes. Also ich hatte sehr schöne Erfahrungen mit dem Sakrament der Versöhnung, und das hat mich auch wieder bestärkt, auch weiterhin dieses Sakrament der Versöhnung den Menschen nahe zu bringen.
Wir dürfen also gespannt sein, wie es heute weitergeht. Wir haben es ja jetzt gerade auch von Ihnen gehört. Über Ihre Freude haben Sie gesprochen, und auch heute geht es um die Freude in dieser Beichte. Es geht um die eigentliche Frucht der Beichte, die innerliche Freude. Wir freuen uns nun, Ihnen zuhören zu dürfen, Pfarrer Ludescher.
Ja, Sie haben es bereits erwähnt. Heute geht es um ein ganz großes Geschenk der Beichte, nämlich die innerliche Freude. Ich denke, das ist das tiefste Geschenk, das wir durch die Beichte empfangen und gewinnen können. Und da hilft uns auch das Weihnachtsgeheimnis, das wir jetzt in diesen Tagen miteinander feiern dürfen. Der Engel hat ja den Hirten verkündet: Ich verkünde euch eine große Freude. Also die Freude stand schon am Anfang der Weihnachtsverkündigung. Die Freude sollte in den Herzen der Menschen, in den Herzen der Hirten geboren werden, wenn sie das Kind in der Krippe sehen. Ich verkünde euch eine große Freude. Das ist vor allem für uns europäische Christen, denke ich, sehr, sehr wichtig. Manchmal hat man den Eindruck, als würde der Engel verkünden: Ich verkünde euch ein großes Problem. Nein, der Engel verkündet große Freude. Auch in kirchlichen Kreisen hat man manchmal den Eindruck, dass nur mehr problematisiert wird, dass Frustration sich breit macht, dass man aggressiv wird auch und zynisch in seiner Kritik an den Papst und an allem Möglichen, und dass eigentlich ganz wenig von der Freude zu spüren ist. Aber die Freude ist das Wesentlichste. Wenn wir die Freude in unseren Herzen nicht haben, dann können wir die ganze Evangelisierung und Missionierung vergessen. Denn wir können doch unseren Glauben nur dann anbieten, und zwar erfolgreich anbieten, wenn wir auch diese Freude des Erlöstseins, wenn wir diese erlöste Freude in unseren Herzen tragen. Das ist ja so, wie wenn man Werbung anschaut im Fernsehen. Diese Produkte werden nicht von Menschen angeboten, die ein griesgrämiges Gesicht machen, sondern das sind immer strahlende Gesichter, die man da sieht, glückliche Gesichter. Auf jeden Fall spielen sie so, ganz bewusst spielen sie so, weil sie wissen, ein Produkt kann ich nur anbieten, wenn ich es lächelnd anbiete. Das sind oft die Kinder der Welt klüger als die Kinder des Lichtes. Also es geht darum, dass wir wirklich wieder dieses große Geschenk der christlichen Freude in unser Herz aufnehmen und dass wir mit dieser Freude zu den Menschen gehen und ihnen auch wenigstens ein bisschen vermitteln, dass es Sinn macht und dass es sehr glücklich macht, an Jesus Christus zu glauben. Es gibt einen Text der ungefähr 140 nach Christi Geburt geschrieben wurde. Und zwar ist es ein Text, der geschrieben wurde von einem frisch getauften Sklaven. Mit großer Begeisterung schreibt er da über seine Bekehrung und über den Glauben an Christus. Dieser Sklave hieß Hermas und seine Lehrschrift, die als erste Bußschrift in der kirchlichen Literatur eingegangen ist, trägt den Titel Pastor Herme, also der Hirt des Hermas. Und in diesem Text heißt es unter anderem, der Geist Gottes verträgt keine Traurigkeit oder Verdrossenheit. Er gibt dich also der Fröhlichkeit, die allezeit Gnade findet bei Gott und ihm wohlgefällig ist, und lass es dir in der Heiterkeit gut gehen. Ende des Zitates. Also der Geist Gottes verträgt keine Traurigkeit oder Verdrossenheit. Und wir alle kennen auch die Stelle im Galaterbrief, 5. Kapitel, Vers 22, wo der Apostel Paulus uns die Früchte des Geistes aufzählt. Und da ist es schon sehr interessant, dass die Freude bereits an zweiter Stelle steht. Zuerst die Liebe, das ist klar. Der Heilige Geist ist die Liebe und bringt in den Menschen, die sich für ihn öffnen, immer die Liebe als Frucht hervor. Aber gleich an zweiter Stelle steht im Früchtekatalog, wenn man das so sagen will, steht die Freude. Also das ist etwas sehr Entscheidendes. Und darum sollte die Freude wirklich unser Leben viel mehr bestimmen. Aber wir alle wissen, Freude gibt es nicht so auf Knopfdruck. Man kann nicht nur irgendwo antippen und dann ist die Freude schon da. Der Mensch öffnet sich langsam der Freude und sucht nach der Freude. Nicht nach der oberflächlichen Freude, die die Welt ihm bietet, sondern er sucht, der wirklich Suchende sucht nach dieser inneren Freude, nach diesem inneren Glück, das vielleicht nicht so auf Knopfdruck kommt, aber er weiß, dass er sich Schritt für Schritt auch öffnen kann für die Freude. Ein kleines Beispiel: nach den ersten beiden Sendungen, das Geschenk der Beichte, du kannst nur gewinnen, kam auch eine Person zu mir und hat gebeichtet. Aufgrund dieser Sendungen hat sie sich bestärkt gefühlt, auch wieder zu beichten. Und es war so schön, auch mitzuerleben bei dieser Beichte, wie die Tränen der Scham oder die Tränen der Reue sich dann wirklich umgewandelt haben in Tränen der Freude und der Erleichterung. Und als diese Person dann wieder nach Hause gefahren ist, hat diese Person mich angerufen und hat freudestrahlend gesagt, heute bin ich wirklich die große Gewinnerin. Also wir gewinnen die Freude durch das Sakrament der Versöhnung. Besonders dann, wenn wir dieses Sakrament der Versöhnung sehr ernst nehmen und wirklich uns bemühen, ein gutes Bekenntnis abzulegen. Es ist immer eine Freude, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn uns ein neues Leben gegeben wird, wenn wir neu geboren werden in Gottes Gnade, ganz neu wie ein Kind. Und das ist immer die Frucht einer guten, ernsten Beichte. Und wir alle wissen und erfahren, wenn wir Gottes Gnade verlieren, dann macht sich Traurigkeit, Bedrückung, Lähmung in uns breit. Dann merken wir, dass eigentlich die Dinge jetzt mehr bergab als bergauf gehen. Das Leben wird trauriger und bitterer. Und erst wenn der Mensch dann wieder den Mut hat und die Demut hat, zurückzukehren zu Gott, dann entfaltet sich in ihm auch die Freude. von der der Engel an Weihnachten gesprochen hat. Ich verkünde euch eine große Freude. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte euch jetzt einen Abschnitt aus dem sehr guten Buch Sinn und Glück im Glauben von Pater Karl Wallner aus Österreich vorlesen. Es ist dieser Text so gut zusammengestellt und so gut verfasst, dass ich mir gedacht habe, da muss man nichts mehr ändern. Das kann ich so bringen, wie er es geschrieben hat. Und ich möchte diesen Text jetzt euch einfach vorlesen. Und dieser Text hat die Überschrift: Wir brauchen die Beichte, um uns die Freude zurückzuerobern. Jetzt kommt der Text. Wir brauchen die Beichte, um uns die Freude zurückzuerobern. Die Beichte ist die Therapie Gottes gegen jede Form der Frustration seiner Gläubigen. Anders als im bloß therapeutischen Gespräch oder in der neuromedizinischen Behandlung wirkt in der sakramentale Beichte eine Kraft heilend und vergebend, nämlich Gott. Soweit dieser Auszug aus dem Buch Sinn und Glück im Glauben von Pater Karl Wallner. Und dazu noch eine Ergänzung. C.G. Jung, der große Psychotherapeut am Beginn des vergangenen Jahrhunderts, hat immer wieder einmal gesagt, dass die Patienten, die am wenigsten zu ihm kommen, die Katholiken sind. Und er wusste auch warum. Und er sagte das auch, die Katholiken haben ja die Beichte. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Beichte möchte der Herr uns einen Weg aufzeigen, wie wir zu einer tieferen inneren Freude gelangen. Wie wir diese Freude darüber, dass wir erlöst sind, dass wir angenommen sind, dass uns vergeben wird, auch jene Sünden, für die wir uns unendlich schämen und die wir gerne ungeschehen machen würden, dass wir da die Barmherzigkeit Gottes an uns erfahren dürfen, das kann nur in uns eine tiefe innere Freude gebären. Und da möchte ich auch auf eine Schwierigkeit hinweisen, die immer wieder auftaucht. Es erzählen mir immer wieder Menschen, sie haben ihre Sünden gebeichtet. Und doch kommen von Zeit zu Zeit diese Sünden ihnen wieder in den Sinn und diese Sünden belasten sie nach wie vor, obwohl sie sie schon gebeichtet haben. Und es scheint, dass noch nicht diese letzte tiefe Erlösung, diese letzte tiefe Freude ihnen geschenkt ist. Und ich denke, da ist es wichtig, auch in aller Geduld, dass wir uns dann wirklich sagen dürfen, wir müssen uns das nicht einreden, sondern wir dürfen uns das sagen, es ist vergeben. Ich habe gebeichtet. Diese Schuld, die mir jetzt wieder vor Augen gestellt wird, und das kann ja zig Jahre oder Jahrzehnte schon zurückliegen, sie ist vergeben von Gott her. Sie existiert in den Augen Gottes nicht mehr. Also das ist dann ganz wichtig, dass man sich nicht beunruhigen lässt. Ich denke, das ist auch eine Taktik des bösen Feindes, von dem es ja heißt, dass er uns, die wir an Jesus glauben, dass er uns Tag und Nacht vor Gott verklagen will und schlecht hinstellen will. Der böse Feind hat diese Taktik, Sünden von früher wieder herauszuholen, hervorzuholen und sie uns vor Augen zu stellen, vor die Augen zu stellen, damit wir in unserem Vertrauen in Gottes Barmherzigkeit wieder Zweifel bekommen sollen. sollten. Also lassen wir das nicht zu, sondern in aller Geduld machen wir uns das bewusst, was geschehen ist. Der Herr hat mir vergeben. Der Herr hat mich losgesprochen. Ich kann das loslassen und ich kann mir selber auch verzeihen. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Manche Sünden kommen deshalb immer wieder ins Bewusstsein, weil ich mir selber es noch nicht hundertprozentig vergeben habe. Erst dann kann oft der endgültige Friede und die endgültige Erleichterung und Freude einziehen in mein Herz. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören jetzt einige Takte Musik und wir könnten uns vielleicht währenddessen eine Frage überlegen. Pater Karl Wallner hat in diesem Text auch angesprochen, dass ein großes Hindernis, um in diese Freude durch das Sakrament der Versöhnung einzutreten, nämlich das ist, dass man immer gut dastehen möchte, dass man die Tendenz hat, sich selber gut darzustellen und die Schuld nur bei anderen zu suchen. Fragen wir uns einmal einfach in Ruhe, wie sieht das bei mir aus? Gibt es diese Tendenz, alles zu beschönigen, was mich selber betrifft, oder besser darzustellen, als es ist? Gibt es diese Tendenz auch bei mir? Gibt es diese Tendenz, Schuld gleich einmal auf andere zu wälzen, von mir weg auf andere zu schieben? Oder gibt es auch in meinem Leben dunkle Bereiche, die ich noch vor mir selber eigentlich verberge und wo ich noch nicht den Mut habe, sie offen vor Gottes Barmherzigkeit zu legen? Ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, Christus unser Herr. Diese große Freude möchte der Herr uns schenken durch die Erfahrung des Sakramentes der Versöhnung. Immer wieder erleben wir auch selbst, dass in unser Leben Bedrückendes und Belastendes kommt, auch durch unser eigenes Versagen, das ist ja völlig, völlig menschlich. Und wir können uns aber dann, das merken wir ganz genau, nicht selber befreien von dieser Last. Wir können uns zwar alles Mögliche einreden, aber die letzte Befreiung können wir uns selber nicht geben oder selber nicht zusprechen. Gerade an dem Ort, wo der Mensch an die Grenzen stößt, gerade an dem Ort, wo sich abgrundtiefe Schwächen auch auftun, gerade an dem Punkt, wo der Mensch Dinge tut, wo er sich nachher an den Kopf greift und sagt, wie konnte ich das nur tun oder wie konnte ich das nur sagen. Also dort, wo der Mensch auch mit seinen Abgründen in Konfrontierung kommt und sie merkt, gerade dort will Gott hereinbrechen in unser Leben, nicht mit einem Vernichtungs- oder Vergeltungsschlag oder Wort, sondern mit dem Wort der Vergebung und der Annahme unserer ganzen menschlichen Erbärmlichkeit. Es stimmt wirklich, wie jemand einmal gesagt hat, jeder von uns ist ein Heiliger, ein großer Heiliger, aber zur gleichen Zeit müssen wir auch eingestehen, jeder von uns ist ein erbärmlicher Sünder. In uns findet sich beides. Und wir müssen auch die dunkle Seite unseres Lebens niemals verbergen vor Gott. Und da gibt es schon diese Scham, die oft auch ein Hindernis ist. Neben dem Stolz ist es die Scham, die ein Hindernis ist und uns zurückhält, das Sakrament der Versöhnung aufzusuchen und zum Priester zu kommen. Vielleicht auch deshalb, weil wir manchmal ein bisschen eine missverständliche Haltung haben oder weil wir meinen, die Kirche verdamme mich, wenn ich irgendetwas getan habe, was gegen die 10 Gebote Gottes verstößt. Ich glaube, die klare Botschaft des Evangeliums, die klare Botschaft von Jesus ist, dass Jesus niemals den Menschen zurückweist, den Menschen verdammt, den Menschen verurteilt. Das tut Jesus nie. Denken wir an die Szene mit der Ehebrecherin. Jesus hat diese Ehebrecherin, sie selbst, niemals verurteilt. Aber er hat doch zu ihr gesagt, geh hin und sündige nicht mehr. Er hat ihre Sünde nicht beschönigt. Er hat ihre Sünde nicht verharmlost, nicht für gut geheißen, ihr nicht ausgeredet und so weiter, sondern er hat sie beim Namen genannt. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, den wir haben müssen, um das Sakrament der Versöhnung gut zu empfangen oder besser gesagt, um uns einen guten Weg zu bahnen zum Sakrament der Versöhnung. Denn Gott stößt uns selber nicht zurück. Er sagt ein klares Nein zur Sünde, die wir gemacht haben. Wir haben im Katechismus noch gelernt, Gott hasst die Sünde. Und ich glaube, das kann man ruhig so stehen lassen. Gott kann das Böse nicht gutheißen. Er muss es von sich zurückweisen. Aber er umfängt den Sünder, der die Sünde bekennt, reumütig und hilft ihm auf. Also das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Diese barmherzige Haltung der Kirche, die die Sünde schon entmächtigt weiß, kommt besonders im Sakrament der Buße ganz besonders zum Ausdruck. Also Gott hasst die Sünde, er verabscheut zutiefst das Böse, aber wenn die Sünde einmal geschehen ist, und der Mensch sie einfach erkennt und bekennt, dann ist es derselbe Gott, der dem Sünder mit unermesslicher Barmherzigkeit entgegenkommt. Wir alle wissen, im Sakrament der Versöhnung werden wir nicht verurteilt, sondern losgesprochen. Wir werden nicht verdammt, sondern erlöst und gerettet. Und wir alle kennen ja das Wort des heiligen Augustinus, hasse den Irrtum, aber liebe den Irrenden. Und ich glaube, liebe Brüder und Schwestern, dass jeder Priester, der auch sein eigenes Herz kennt, niemals einen Menschen verächtlich behandelt, der zum Sakrament der Versöhnung kommt. Der Priester selber leidet ja unter seinen eigenen Schwächen und er weiß um die vielen Anfechtungen und Versuchungen, die es in einem menschlichen Leben geben kann. Und er weiß, wie schnell man da hineinschlittert, ohne es auch manchmal richtig zu wollen. Der Priester empfindet im Grunde tiefe Ehrfurcht vor dem, der zur Beichte kommt. Und der Priester muss nicht wie ein heiliger Pfarrer von Ars diese Herzensschau haben. Der Pfarrer von Ars konnte ja auch in die Herzen der Menschen schauen und darin lesen, Er konnte ihnen auch Sünden sagen, die sie noch vergessen hatten, zu beichten. Oder dieses berührende Beispiel, wie eine lange Reihe vor dem Beichtstuhl steht und er geht aus dem Beichtstuhl heraus und ganz hinten ist ein Mann in der beichtenden Reihe und er ruft ihn zu sich und sagt, kommen Sie, Sie sind sehr krank. Er sagt nicht, kommen Sie, ich muss Ihnen die Losprechung geben, Sie haben so viele und so viele schwere Sünden gemacht. Er sagt, kommen Sie, Sie sind sehr krank, Sie brauchen Hilfe. Ein wunderbares Beispiel, mit welcher Zartheit und mit welcher Ehrfurcht ein Priester den Menschen behandeln möchte, der die Vergebung sucht, der die Freude des Erlöstseins wieder in sich haben möchte nach der langen Zeit der Traurigkeit durch ein Leben ohne Gott. Also das ist sehr wichtig, liebe Hörerinnen und Hörer. Haben wir keine Angst, zum Priester zu gehen. Er versteht uns. Er ist wirklich der gute Hirt. In ihm spricht Jesus als der gute Hirt zu uns. Er verurteilt uns nicht. Er hilft uns auf. Er stärkt uns, weil er selber weiß, dass er immer wieder Stärkung braucht und Hilfe braucht. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, möchten wir nun diesen Teil des Vortrages beenden. Ich verkünde euch eine große Freude. Mein Wunsch für uns alle ist, dass wir diese große Freude, die der Engel an Weihnachten verkündet, dass wir diese große Freude auch empfinden und erfahren können durch das Sakrament der Versöhnung. Und dann gilt wirklich das Geschenk der Beichte, du kannst nur gewinnen.
Beichte, du kannst nur gewinnen. In unserer heutigen Spiritualitätssendung mit dem vierten Teil in dieser Reihe mit Pfarrer Werner Ludescher aus Dornbirn in Österreich. Eine erste Anruferin hat uns erreicht aus Nussloch, Frau Schieb. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Pfarrer Ludescher. Ich darf mich bedanken für die schöne Ausführungen über die Beichte. Und möchte mal etwas von mir dazu sagen, wie ich das handhabe und möchte auch die anderen Hörerinnen und Hörer ermutigen, doch in die Beichte zu gehen. Also ich muss sagen, es muss jetzt niemand nachmachen, was ich mache. Ich gehe schon 30 Jahre jeden Monat, aber es ist so, wie Sie gesagt haben, in jedem ist ein Heiliger und ein Sünder. Und ich habe eine Schwäche. Ich bin nervenschwach und ein Temperament wie ein Zinssoldat. Das heißt, wenn ich ein Wort kriege, dann fahre ich auf 180. Aber das geht dann wieder weg, dann muss ich hingehen zu meiner Mitmenschen und sage, du, das tut mir leid, das wollte ich nicht so. Und dann ist es wieder gut. Es ist eine Charakterschwäche und die belässt Gott mir auch. Das weiß ich genau. Wenn ich nämlich das nicht hätte, dann wäre ich schon vollkommen. Und es ist ganz gut, wenn ich das habe. Dann bin ich immer schwach und brauche immer die Barmherzigkeit. Und es ist so was Schönes, dass ich so immer, da kommen natürlich, das ist praktisch das, was mir bleibt bis zum Sterben. Wenn ich es nicht hätte, wäre ich nicht ich, wäre ein anderer. Mir falle oft hin und wir halt wieder aufstehen und so, liebe Gott, gehen. Und wenn wir 100-mal fallen wir, stehen wir 100-mal wieder auf. Und
danke, Frau Schieb, für Ihren Anruf. Danke Ihnen sehr. Sagen. Herr Pfarrer, was machen wir jetzt damit?
Ja, da kann ich schon was dazu sagen. Es ist auf der einen Seite schon sehr wichtig, dass wir immer wieder auch den Mut haben und die Demut haben, diese Sachen, auch wenn sie immer die gleichen sind, zu beichten. Wir bleiben damit am Boden. Und damit erklären wir auch, dass wir gegen diese Charakterschwäche, die da ist, keine Kompromisse schließen und uns trotzdem bemühen, auch wenn es unsere Schwäche ist, die wir vielleicht ein ganzes Leben lang mit uns tragen, aber wir versuchen doch immer wieder gegen sie anzukämpfen. Denn das ist ja auch sehr wichtig. Also auf der einen Seite bleiben wir am Boden, bleiben wir demütig, wenn wir so einen Punkt haben, den wir schwer aus eigener Kraft bewältigen können. Auf der anderen Seite natürlich machen wir keine faulen Kompromisse, auch mit unseren Charakterschwächen nicht, sondern wir bemühen uns mit Hilfe der Gnade Gottes eben die jeweils gegenteilige Tugend, das Gute, zu üben.
Ist das so ein bisschen dieser Aspekt, den Sie auch am Ende Ihres Referates nochmal sehr deutlich herausgestellt haben, nämlich die Sünde zu hassen, aber trotzdem den Sünder zu lieben, jetzt auf sich selbst, auf die eigene Erkenntnis bezogen? Also die Barmherzigkeit Gottes darin besteht, es zu vergeben und darin aber gleichzeitig nicht gut zu heißen?
Ja, das würde ich schon sagen. Also man darf sich nicht selber entschuldigen. Ich bin ja so und ich kann nicht anders. Wenn man in diesem Sinne beichten würde, das wäre zu wenig. Sondern es muss schon dieser Wille da sein, ich will mich ja auch ändern und ich will es wieder versuchen, auch wenn ich 100-mal auf die Nase gefallen bin.
In dieser Richtung, vielleicht ein bisschen in dieser Richtung, zählt auch eine Frage, die uns hinterlegt wurde. Eine Hörerin fragt, inwiefern Gedanken, Sünden, die auch von ihrem Ausmaß her durchaus sehr heftig werden können, inwiefern das auch schwere Sünden sein können?
Hier muss man ganz klar unterscheiden bei den Gedankensünden, die ein wichtiger Bereich sind des Bekenntnisses. Also man soll immer wieder auch hinterfragen, wie schaut es mit meinen Gedanken aus, wie schaut es mit meiner Gedankenkontrolle aus. Denn jede Sünde beginnt ja in den Gedanken, geht dann über in die Wünsche und dann in das Wort und dann in die Tat. Aber man muss ganz klar unterscheiden, will ich diese gedanklichen Attacken, diese gedanklichen negativen Attacken, will ich das oder will ich das nicht? Das ist eine grundlegende Entscheidung, die ich treffen muss. Wenn ich sage, nein, ich will das im Grunde nicht, dann muss ich einfach diese Attacken auch in einem gewissen Sinn ertragen. Wie einmal ein Heiliger gesagt hat, ich kann nichts dafür, wenn so schwarze Vögel mir immer um den Kopf herumschwirren, aber ich kann dafür sorgen, dass sie sich nicht einnisten, also dass ich ihnen keinen Raum gebe, keinen Platz gebe in meinem Kopf, in meinen Gedanken, in meiner Vorstellungswelt. Also hier ist es gut, wenn man ganz klar wieder sagt, und ich tue das auch manchmal, wenn diese Attacken in den Gedanken so heftig sind, dass ich einfach sage, und jetzt verschwindet ihr negativen Gedanken. Geht weg, ich will euch nicht. Im Namen Jesu verschwindet. Also das kann ruhig einmal zu einer ganz heftigen Auseinandersetzung im geistigen Bereich führen. Also man muss sehr gut unterscheiden zwischen Versuchung, die an mich herangetragen wird, gedankliche Versuchung, und das entschiedene Einwilligen in die Versuchung. Dort beginnt die Sünde.
Also im Grunde ist es nach der Sünde, also ist es genauso auch vorher, dass man eben nicht krampfhaft probieren soll, jetzt ich bring's wieder hin, so wie man es ja auch nach der Sünde eben irgendwie nicht wieder hinkriegt, sondern es wirklich vor Gott zu bringen und zu sagen, richte du es.
Ja, genau. Ja. Immer wieder alles ins Licht Gottes zu bringen und mit der Hilfe Gottes in diesem geistigen Kampf drinnen bleiben.
Wir haben es ja hier eigentlich auch mit einer unglaublichen Umkehrung dessen zu tun, was wir so im Alltag erleben. Also gerade wenn Sie sagen, immer wieder betonen, dass wir das mit Demut dann auch vor Gott bringen sollen und Gott in die Hände geben sollen, dass nur ausgerechnet dann eigentlich das größtmögliche Maß unserer Würde zum Leuchten kommt von Gott her. Dass eigentlich, also wenn wir den Lorbeerkranz aufgesetzt bekommen in der Welt. Da müssen wir vorher unglaublich Stärke gezeigt haben und uns richtig angestrengt haben. Und bei uns ist es dann eigentlich, vor Gott ist es dann umgekehrt. Also in dem Moment, wo man sich wirklich auch seine Schwäche und seine Schwächen offenbar macht, seine Sünde offenbar macht, dann zeigt man das, was die Tradition Demut nennt. Und in dem Moment kriegt man den Kranz aufgesetzt.
Genau. Wie beim verlorenen Sohn, gell? Er bekommt nach seinem Bekenntnis, bekommt er das neue Kleid, die neue Würde, er bekommt den Ring der Freundschaft und er bekommt die Schuhe, die ihm sagen, du bist nicht Sklave, sondern du bist mein Sohn. Genau, in der Beichte schenkt uns der liebe Gott diese volle Würde des Kindseins zurück. Wunderbar.
Herzlichen Dank, Pfarrer Ludescher, dass Sie sich wieder die Stunde für die Spiritualitätssendung Zeit genommen haben, für Ihre Ausführungen, für Ihre Erläuterungen zu diesem wichtigen Thema, zum Sakrament der Buße. Beichte, du kannst nur gewinnen. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie sich hier auch eingebracht haben für Ihre Fragen. Sie können sich gern von dieser Sendung einen CD-Mitschnitt bestellen. Bei unserem CD-Dienst 0700 7525 7520 ist die Telefonnummer. Und auch auf der Homepage horeb.org werden Sie einen Mitschnitt dieser Sendung finden können, den Sie dann auf Ihren Computer herunterladen können. Pfarrer Ludescher, wir haben es am Ende der Sendung ja gesagt, wir sind angewiesen darauf, dass wir die Dinge in Gottes Hand legen, vor ihn bringen. Und damit uns das gelingen möge, brauchen wir ebenfalls seine zuvorkommende Gnade, er, der uns dorthin bringt. Und so möchten wir Sie zum Abschluss der Sendung um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürbitte der Gottesmutter Maria und aller Engel und Heiligen, helfe euch der Herr in all euren geistlichen Kämpfen. Der Herr schenke euch ein großes Vertrauen in die Barmherzigkeit seiner Liebe. Der Herr schenke euch Geduld mit euch selber, Geduld mit den anderen. Der Herr lasse euch die tiefe Freude verspüren, die die Frucht eines guten Empfanges des Sakramentes der Versöhnung ist. Das gewähre euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.